Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Kurz vor der nächsten Bund-Länder-Runde zeichnet sich ein verlängerter Corona-Lockdown bis zum 28. März ab. Allerdings deuten sich bereits für kommende Woche neue Öffnungsschritte an. Das geht aus einem vorläufigen Entwurf für die morgigen Beratungen hervor, der jedoch nicht mit allen Ländern abgestimmt ist. Weitere Lockerungen will Kanzlerin Merkel durch intensive Corona-Tests in den nächsten Monaten absichern.
Schlange stehen vor dem Impfzentrum Krefeld. Lehrer und Erzieher können sich hier impfen lassen. Rund 1200 Dosen AstraZeneca hat die Stadt dafür zusätzlich organisiert. Mehr Impfungen und mehr Tests, das soll der Schlüssel zu mehr Freiheit sein, so auch der Wunsch vieler Länder.
Es kommt ein neues Instrument dazu, testen. Umfänglich testen.
Der Handel wartet sehnsüchtig darauf, dass wir Veränderungen bekommen. Und auch da, denke ich, sollte man sehr eng mit der Frage zusammendenken, was geht mit Hygienemaßnahmen, was ist erforderlich oder was kann man tun, auch unter Berücksichtigung der Teststrategie und der Impfstrategie.
Erste Szenarien für Öffnungsschritte sind heute schon durchgesickert. So sollen private Treffen ab dem 8. März erweitert werden, zwei Haushalte mit maximal 5 Personen. Außerdem sollen Buchhandlungen, Blumengeschäfte und Gartenmärkte mit entsprechendem Hygienekonzept wieder öffnen können. Kostenlose Schnell- oder Selbsttests in Schulen und Betrieben sollen dafür zur Verfügung gestellt werden. Sport im Freien, in kleinen Gruppen etwa, der Bummel im Geschäft oder Museumsbesuche unter entsprechenden Auflagen. All das könnte es nach dem Willen vieler Länder bald wieder geben. Strittig sind die Grenzwerte. Ab Inzidenz 35 oder 50. Einige Länder wollen sogar darüber hinaus öffnen.
Wir auch in dem Tableau 50 bis 100 Infizierte pro 100.000 Einwohner in 7 Tagen gerechnet, entsprechend Handlungsmöglichkeiten versuchen zu eröffnen.
Auf Bundesebene bremst der Unionsfraktionschef allerdings die Euphorie.
Ich gehöre zum Team Vorsicht und deswegen erwarte ich hier lediglich behutsame Schritte im Bereich der Öffnung, weil wir doch wieder höhere Inzidenzzahlen haben, maximal eine Seitwärtsbewegung und weil das Risiko des mutierten Virus bleibt.
Team Vorsicht gegen Team Öffnung. Morgen wollen die Ministerpräsidenten gemeinsam mit der Kanzlerin beraten, wie viel Freiheiten die Bürger schrittweise zurückbekommen.
Zu den morgigen Bund-Länder-Gesprächen jetzt Tina Hassel live aus Berlin.
Schon die heutige Diskussion zwischen den Befürwortern schneller Lockerungen und denen, die aus Sorge vor einer dritten Welle auf die Bremse treten, zeigt, wie schwierig die Gespräche morgen werden dürften. Dabei geht es um die Frage, wie trotz höherer Inzidenzzahlen Öffnungsschritte ermöglicht werden können. Bis genug Impfstoff vorhanden ist, spielen dabei kostenlose wöchentliche Tests eine entscheidende Rolle. Ob die aber in ausreichender Zahl vorhanden sind, daran soll die Kanzlerin in der Unionsfraktion Zweifel geäußert haben. Noch heute Abend spricht Angela Merkel mit Vertretern der Wirtschaft, wie Tests auch in Unternehmen organisiert werden können. Generell sendet die Kanzlerin ein doppeltes Signal. Auch sie spricht sich für vorsichtige Lockerungen aus, drängt aber gleichzeitig auf eine Verlängerung des Lockdowns bis zum 28. März. Und die wenigen Öffnungen sollen erst bei einer Inzidenz von 35 beginnen. Dagegen aber gibt es Widerstand von Ministerpräsidenten aus SPD und Union. Und auch Wirtschaftsminister Altmaier fordert Lockerungen jenseits dieser Inzidenzwerte. Zurück zu Susanne Daubner.
Und hier die aktuellen Zahlen zur Infektionslage. 3.943 neue Corona-Fälle wurden dem Robert-Koch-Institut innerhalb von 24 Stunden gemeldet. Das sind 60 mehr als vor einer Woche. Die 7-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche, fällt leicht auf 65,4. Wegen der Corona-Pandemie gelten seit heute verschärfte Einreisebestimmungen für Teile des deutsch-französischen Grenzverkehrs. Pendler aus dem französischen Verwaltungsgebiet Moselle brauchen nun einen negativen Corona-Test, der nicht älter als 48 Stunden ist. In dem Departement hat sich eine ansteckendere Virusvariante ausgebreitet. An den Testzentren bildeten sich lange Schlangen. Grenzkontrollen gibt es aber nur stichprobenartig.
Seit Mitternacht gelten an der französisch-deutschen Grenze verschärfte Einreisebedingungen. Ein negativer Corona-Test wird nun von deutscher Seite verlangt und stichprobenartig auch im Grenzgebiet kontrolliert. Lästig vor allem für Pendler und ein Test auch für die deutsch-französische Freundschaft. Das kommt praktisch einer Grenzschließung gleich, denn 16.000 Pendler alle zwei Tage testen, das ist nicht machbar. Grenzschließungen konnten verhindert werden, betont dagegen der deutsche Außenminister und gibt zu bedenken.
Wir müssen auch dafür sorgen, dass die südafrikanische Virusvariante, die nun einmal im Departement Moselle weit verbreitet ist, nicht zu sehr über die Grenze nach Deutschland gebracht wird.
Ein Blick auf die Karte zeigt, in Moselle liegt die 7-Tage-Inzidenz bei 284, im Saarland bei 69,1 und in Rheinland-Pfalz bei 49,6. In Paris und mehr als 20 weiteren französischen Departements gilt die Infektionslage derzeit als alarmierend. Noch 4 bis 6 Wochen durchhalten, hat Präsident Macron gesagt. Doch die Virusvarianten greifen um sich und viel zu wenige Franzosen sind bislang geimpft. Deswegen stehen neue lokale Lockdowns bereits in den nächsten Tagen zur Debatte.
Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Februar anders als in den vergangenen Jahren nicht gesunken, sondern leicht gestiegen. Die Folgen der Corona-Pandemie seien deutlich erkennbar, so der Chef der Bundesagentur für Arbeit, Scheele. Insgesamt waren im Februar 2.904.000 Menschen ohne Job gemeldet. Das waren 4.000 mehr als im Januar und 509.000 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote liegt bei 6,3%.
Mit bundesweiten Warnstreiks haben Beschäftigte der Metall- und Elektroindustrie, wie hier in Stuttgart, für 4% mehr Lohn und gegen Jobabbau demonstriert. In Hannover begannen die Aktionen bereits kurz nach Mitternacht. Die IG Metall hatte zu den Warnstreiks aufgerufen, da die Arbeitgeberseite sich in den aktuellen Tarifverhandlungen nicht bewege. Deren Vertreter, Gesamtmetallpräsident Wolf, sagte der Neuen Osnabrücker Zeitung, jetzt sei die Zeit für Lösungen, nicht für Warnstreiks.
Das Bundeslandwirtschaftsministerium hat eine Studie dazu vorgelegt, wie eine bessere Tierhaltung in der Landwirtschaft öffentlich finanziert werden könnte. Dabei sind neben dem höheren Mehrwertsteuersatz von 19% auch Tierwohlaufschläge pro Kilo Fleisch oder bei der Einkommenssteuer im Gespräch. Das Geld könnte etwa in Ställe mit mehr Platz und Licht für Nutztiere fließen.
Schweine mit Auslauf an der frischen Luft. Doch häufig sieht es in deutschen Ställen so aus. Wenig Platz, die Tiere dicht an dicht auf Spaltenboden. Das zu ändern, kostet.
Es wird auch ohne uns Verbraucherinnen und Verbraucher nicht gehen. Denn höhere Standards, die kosten die Landwirte viel Geld. Aber diese Mehrkosten bekommen sie aktuell an der Ladenkasse in der Regel nicht ausgeglichen.
Eine Studie im Auftrag des Bundeslandwirtschaftsministeriums sieht 3 Möglichkeiten zur Finanzierung. Die Einführung einer Verbrauchsteuer auf Fleisch, Milchprodukte und Eier oder die Mehrwertsteuer auf tierische Produkte von 7% auf 19% anheben oder eine Ergänzungsabgabe Tierwohl zur Einkommensteuer. Die Landwirte seien bereit, den Weg mitzugehen, sagt der Bauernverband. Der Umbau der Ställe müsse aber langfristig gefördert werden.
Es kann nicht gehen, wenn dann nach 3 oder 4 oder 5 Jahren die Politik sagt, na ja, jetzt haben wir dich ein bisschen gefördert, aber jetzt sieh mal zu, wie du klarkommst. Das funktioniert so nicht.
Die Grünen kritisieren die Unentschlossenheit der Ministerin.
Frau Klöckner hat sich lange nicht dürfen getraut und sie hat nur ein freiwilliges Modell aufgelegt. Die Reduktion der Tierzahlen, die wir fürs Klima brauchen, ist gar nicht vorgesehen.
An der Ladentheke würde eine Verbrauchsteuer, wie sie die Studienmacher empfehlen, beispielsweise bedeuten, 47 Cent mehr pro Kilogramm Fleisch. Die Ministerin will nun aber erst einmal über die Vorschläge diskutieren. Mehr als fraglich, ob sie in dieser Legislatur noch umgesetzt werden.
Das Bundesverteidigungsministerium hat sich entschieden. Der Waffenhersteller Heckler & Koch soll die Bundeswehr mit rund 120.000 Sturmgewehren beliefern. Wie das Ministerium heute mitteilte, wird die thüringische Firma Hähnel, die ursprünglich den Zuschlag erhalten sollte, von der Auftragsvergabe ausgeschlossen. Das bisher von der Bundeswehr eingesetzte Sturmgewehr G36 stammt bereits von Heckler & Koch. Es wird ausgemustert, weil es Zweifel an seiner Präzision nach langen Schussfolgen gibt.
Noch sind die Soldaten mit dem Sturmgewehr G36 von Heckler & Koch im Einsatz. Und dieser Ausrüster wird wohl auch den Nachfolger liefern. Denn den Zuschlag an die Firma Hähnel aus Thüringen zieht das Verteidigungsministerium nun zurück. Weil sie Patente verletzt habe, heißt es dazu nur schriftlich. Unter Berücksichtigung aller vergaberechtlichen Aspekte ist man schlussendlich zum Ergebnis gekommen, dass das Angebot der Firma CG Hähnel wegen der Patentverletzungen auszuschließen ist. Nunmehr ist beabsichtigt, den Zuschlag der Firma Heckler & Koch zu erteilen. Mit diesem vergleichbaren, aber billigeren Gewehr gewann die Firma Hähnel, die zu einem arabischen Konzern gehört, zunächst die Ausschreibung. Es soll auch nach dem Untertauchen im Wasser funktionieren, wie diese Waffe. Dass die entsprechende Technik Patente verletzen könnte, war im Verteidigungsministerium seit langem bekannt. Von der Ministerin selbst heute dazu kein Wort.
Die Ministerin bzw. das Beschaffungsamt hat viele Fehler gemacht. Es gab Warnungen, dass es Patentrechtsverletzungen gibt. Die wurden nicht ernst genommen.
Frau Kramp-Karrenbauer muss endlich dafür sorgen, dass diese Probleme im Beschaffungsbereich aufgeräumt werden und wir nicht ein Desaster nach dem anderen erleben.
Hähnel hat bereits mit Klage gedroht. Dass es überhaupt ein Patent auf die umstrittene Technik gibt, wird bezweifelt. Der Streit ums Gewehr landet wohl vor Gericht. Aus Sicht der Opposition ist die Kehrtwende beim Sturmgewehr ein weiteres Debakel in der Pannenserie des Verteidigungsministeriums. Von der Basisausrüstung bis zum Transporthubschrauber klemmt die Beschaffung. Wenn es an moderner Ausrüstung fehle, so der Vorwurf, mache das die Soldaten zu den eigentlichen Verlierern.
Nach der Europäischen Union verhängen auch die USA wegen des Anschlags auf den Kreml-Kritiker Nawalny Sanktionen gegen Russland. Man sei mit hoher Sicherheit zu dem Schluss gekommen, dass Mitarbeiter des russischen Geheimdienstes FSB das Attentat verübt hätten, teilten Regierungsvertreter in Washington mit. Zuvor hatte die EU bereits Einreise- und Vermögenssperren gegen Vertreter von Justiz und Staatsanwaltschaft in Moskau in die Wege geleitet. In Myanmar gehen die Proteste gegen die Militärregierung unvermindert weiter. In zahlreichen Landesteilen versuchte die Polizei erneut, Demonstranten mit Gewalt auseinanderzutreiben. Es werden zahlreiche Verletzte gemeldet. Regierungskräfte sollen wieder scharfe Munition eingesetzt haben. Mindestens 20 Menschen sind seit dem Putsch vor gut einem Monat erschossen worden. Die Demonstranten fordern die Freilassung der abgesetzten de facto Regierungschefin Aung San Suu Kyi.
Fast ein Jahr nach den Anschlägen auf türkische Läden in Waldkraiburg hat vor dem Oberlandesgericht München der Prozess begonnen. Der Angeklagte legte ein Geständnis ab. Die Bundesanwaltschaft wirft dem Deutschen kurdischer Abstammung versuchten Mord in 31 Fällen, schwere Brandstiftung und die Vorbereitung einer schweren, staatsgefährdenden Gewalttat vor. Das Gericht wies darauf hin, dass möglicherweise eine psychische Erkrankung des Angeklagten vorliege.
Frank Kramer wird neuer Trainer bei Arminia Bielefeld. Der 48-Jährige soll den abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten aus der Krise führen. Kramer hatte zuletzt das Nachwuchszentrum von RB Salzburg geleitet. Auch Liga-Schlusslicht Schalke präsentierte mit Dimitrios Gramotsis einen neuen Coach. Der 42-Jährige Ex-Profi ist bereits der 5. Schalke-Trainer in dieser Saison.
Silber und Bronze im Parallelslalom für die deutschen Alpinboarderinnen bei der Weltmeisterschaft im slowenischen Rogla. Ramona Hofmeister, blauer Kurs, fährt im großen Finale um Gold gegen die starke Russin Sofia Nadirschina. Dann dieser Fehler von Hofmeister im Mittelteil der Strecke. Die Oberbayerin kann noch korrigieren, aber die Russin zieht davon. Nadirschina holt Gold, Ramona Hofmeister Silber. Die Allgäuerin Selina Jörg, gestern noch zu WM Gold im Parallel-Riesenslalom gecarved. Heute Jörg mit Bronze.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 3. März.
Vom Balkan bis nach Island reicht die Hochdruckzone, die uns morgen nochmal häufig Sonnenschein bringt. Heute Nacht ist es verbreitet klar, bevor sich im Norden und Nordosten wieder Hochnebel ausdehnt, in den Niederungen gebietsweise Nebel. Morgen bleibt es in Küstennähe teilweise trüb, sonst setzt sich häufig die Sonne durch. In der Westhälfte ziehen Wolken auf, es bleibt aber trocken. Heute Nacht noch 6 Grad im Westen bis minus 6 in einigen Alpentälern. Morgen werden zwischen 3 Grad auf Sylt und 19 Grad am Oberrhein erreicht. Am Donnerstag im Osten und Süden erst noch teilweise freundlich, sonst wechselhaft mit Regen, Schauern und einzelnen Gewittern. Danach wieder sonniger, aber kälter. Am Freitag fällt im Süden und Osten gebietsweise Schnee oder Regen, am Samstag im Norden etwas Regen.
Ingo Zamperoni meldet sich gegen 21.35 Uhr in der Fußball-Halbzeitpause mit diesen Tagesthemen. Den Lockdown lockern, aber wie? Und Brasse auf die Bundesregierung, warum sich die Pendler im deutsch-französischen Grenzgebiet schikaniert fühlen. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend.